Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Glanzpunkt der Woche und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Das indonesische Außenministerium gewährleistet den Schutz von 138 indonesischen Staatsbürgern in der Ukraine. Präsident Joko Widodo weiht die Mautstraße Manado Bitung ein. ICCO und das indonesische Innenministerium arbeiten zusammen, um eine nachhaltige Palmölentwicklung zu realisieren. Das Handelsministerium bestätigt Vorbereitung von Solo als Gastgeber der G20. Das Ministerium für staatseigene Unternehmen unterstützt die Bemühungen zur Stabilisierung der Speiseölpreise. Indonesien und Südkorea verstärken die industrielle Zusammenarbeit, einschließlich Elektrofahrzeuge. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Nach dem russischen Militärangriff auf die Ukraine wird die Existenz und Sicherheit der indonesischen Staatsbürger in der Ukraine weiterhin von der Regierung durch das indonesische Außenministerium überwacht. Der Direktor für den Schutz indonesischer Bürger im Außenministerium, Yuda Nugraha, gab in einem VOI-Interview am Freitag, dem 25. Februar, bekannt, dass sich 138 indonesische Bürger in der Ukraine in gutem Zustand befinden und nicht direkt von dem Angriff betroffen sind. Die Regierung unternimmt jedoch über die indonesische Botschaft in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, weiterhin die Anstrengungen, um die Sicherheit der indonesischen Bürger zu gewährleisten, die in mehreren Städten in der Ukraine verstreut sind. Yuda sagte, dass die indonesische Botschaft in Kiew derzeit ein sicherer Ort für indonesische Bürger sei als andere Regionen in der Ukraine, sodass sie zu einem Treffpunkt für alle indonesischen Bürger werden können. Aktuelle Insert hari Sabtu dari Agus. Judulnya Kemlu RI Pastikan Perlindungan 138 WNI di Ukraina. Nanti itu akan dikirim ke Jerman VOI. Insert buka. Niemand war direkt betroffen. Kein Indonesischer Bürger wurde Opfer dieses Militärangriffs. Wir haben sie jedoch gebeten, sie sofort bei der indonesischen Botschaft zu versammeln, da dies im Vergleich zu anderen ein relativ sicherer Ort ist. Indonesische Staatsbürger, die Schwierigkeiten haben, die indonesische Botschaft zu erreichen, können sie an die Hotline der indonesischen Botschaft in Kiew wenden. Und diejenigen in mehreren anderen Städten, wie zum Beispiel in Odessa, das relativ weit von Kiew entfernt ist, können immer noch dort bleiben, bis wir sie später abholen. Laut Yuda Nugraha hat die indonesische Regierung neben der Abholung indonesischer Staatsbürger aus verschiedenen Regionen in der Ukraine zur indonesischen Botschaft in Kiew auch eine Option vorbereitet, sie außer der Ukraine zu bringen, nämlich zur indonesischen Botschaft in Polen. Auch wenn die Situation sehr dringend ist, werden die Anstrengungen unternommen, um alle indonesischen Bürger nach Indonesien zu repatriieren. Präsident Joko Widodo hat am Freitag, dem 25. Februar, die Manado-Bitung Autobahn in der Stadt Bitung der Provinz Nord-Sulawesi eingeweiht, nachdem der Danowudu-Bitung-Abschnitt der Mautstraße mit einem 13,5 Kilometer langen Straßenabschnitt fertig gebaut wurde. Der Präsident sagte bei der Einweihung, die live auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Präsidialsekretariats übertragen wurde, dass die gesamte 39,8 Kilometer lange Manado-Bitung-Mautstraße fertig gebaut werde und bereit sei, alle Gemeindeaktivitäten in der Provinz Nord-Sulawesi zu unterstützen. Präsident Joko Widodo und sein Gefolge hatten auch die Gelegenheit, die Mautstraße Manado-Bitung direkt zu nutzen, nachdem sie eine Reihe von Arbeitsbesuchen aus der Stadt Palu der Provinz Central Sulawesi fortgesetzt hatten. Der Präsident glaubt, dass die Manado-Bitung-Mautstraße durch die Verkürzung der kurzen Reisezeit nicht nur die Mobilität der Menschen von Manado nach Bitung, sondern auch die Lieferung von Logistik und die Mobilität von Waren von Manado zum internationalen Hafen von Bitung erleichtern wird. Ein zivilgesellschaftliches Konsortium unter Führung der Interchurch Organization for Development Cooperation, ICCO, führt in Zusammenarbeit mit dem Indonesian Innenministerium ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Palmöl Plantagenprogramm in Indonesien bzw. ein Rebound-Programm durch. Das Rebound-Programm zielt auf 10 Dörfer in der Provinz Nord-Sumatra und 10 Dörfer in der Provinz West-Kalimantan ab. Der Leiter des Zentrums für Kooperationsförderung im Innenministerium, Herr Yandi Roni, erklärte am Freitag, dem 25. Februar in Jakarta, das Rebound-Programm habe zu einer starken Zusammenarbeit zwischen Dorfregierungen, Ölpalmenplantagenbesitzern und Gemeinden rund um die Plantagen durch Dialog geführt, um die Aktivitäten zu planen, die von der unternehmerischen Gesellschaft Verantwortung oder CSR entsprechend den Bedürfnissen der Gemeinschaft unterstützt werden. Ziel dieses Programms ist es, den partnerschaftlichen Dialog zwischen mehreren Interessengruppen zu stärken, der dazu beiträgt, ein menschenwürdiges Leben auf dem Land zu verwirklichen, beginnen mit Kleinbauern, Arbeitern in großen Öl-, Palmenplantagen und der gesamten Kette. Das indonesische Handelsministerium hat die Vorbereitung der Stadt Solo als einen der Gastgeber für die Umsetzung der G20-Arbeitsgruppe für Handel, Investitionen und Industrie TIIWG am Ende März 2022 bestätigt. Dies erklärte der Generaldirektor für internationale Handelsverhandlungen im indonesischen Handelsministerium, Jatmiko Briswicaksono, am Freitag, dem 25. Februar in Solo. Er sagte, das Treffen der Handels-, Investition- und Industriearbeitsgruppe der G20-Länder oder TIIWG werde von drei Ministerien unterstützt, nämlich dem Handelsministerium, dem Investitionsministerium und dem Industrieministerium. Er sagte, der Grund für die Wahl von Solo als einer der Veranstaltungsorte für das Treffen der G20-Arbeitsgruppe sei, dass es als ziemlich repräsentativ angesehen werde. Er sagte, dass der Veranstaltungsort mehrere Bedingungen erfüllen muss, von denen eine die Unterkunftsmöglichkeiten waren. Die Auswirkung dieses Treffens für die Stadt Solo besteht darin, dass es größere Investitionen anziehen kann. Bei der gleichen Gelegenheit sagte der Bürgermeister von Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dass es später eine Stadtrundfahrt geben werde, an der G20 Teilnehmer teilnehmen würden. Erick Thohir, der Minister für staatseigene Unternehmen BUMN, sagte, das Ministerium für staatseigene Firmen BUMN sei entschlossen, die Bemühungen der Regierung zu unterstützen, den Speiseölpreis zu stabilisieren und die Verfügbarkeit von Speiseölvorräten aufrechtzuerhalten. Minister Erick Thohir fügte am Freitag, dem 25. Februar in Jakarta hinzu, dass die indonesischen staatseigenen Firmen wie Holding Pangan oder ID Food und PT Perkebunan Nusantara PTPN den Verkauf von subventioniertem Speiseöl auf den traditionellen Märkten in einigen Städten durchgeführt haben. Die Gesamtverteilung beträgt 4,3 Millionen Liter von Anfang Februar bis zum 21. Februar 2022. Er betonte, dass der Vorrat an Speiseöl, das bis Ende Februar an die Öffentlichkeit verteilt werden soll, etwa 715.000 Liter beträgt. Ihm zufolge ist dies die Pflicht und Verantwortung der staatseigenen Firmen. Die staatseigenen Firmen Indonesiens sind nicht nur verpflichtet, die Unternehmensfunktionen auszuführen, sie sind auch verpflichtet, der Gemeinschaft gut zu dienen. Indonesien und Südkorea stärken die Zusammenarbeit im Industriesektor, einschließlich Investitionen in die Entwicklung von Gewerbegebieten, die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, die chemische Industrie, die Stahlindustrie, den Technologietransfer und die Schifffahrtsindustrie. Die beiden Länder einigten sich darauf, die Zusammenarbeit zu verstärken, einschließlich der Forschung in der Entwicklung des Industriesektors. Dies teilte der Generaldirektor für Resilienz, territorialen und internationalen industriellen Zugang des Industrieministeriums Eko S.A. Cahyanto am Freitag, dem 25. Februar in Jakarta der Pressemeet. Dies sind die Ergebnisse des 8. Treffens der Arbeitsgruppe für industrielle Zusammenarbeit über die auf dem 1. Ministertreffen des Gemeinsamen Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Korea in Jakarta berichtet wurde. Liebe Zuhörer, Sie hören nun den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 24 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Tja, ein Weiser aus Indien, der hinduistische Lehren im Süden verbreitet hat, darunter auch in Indonesien. Die Statue von Agastya ist mit aufgeblähtem Bauch, Schnurrbart, Bart und zwei Händen dargestellt. Die Archäologen des Zentrums für die Erhaltung des kulturellen Erbes der Provinz Ostjava, Wicaksono Dwi Nugroho, im Bezirk Malang sagten am vergangenen Mittwoch, dass die Agastya-Statue, die am Standort Sri Gading gefunden wurde, aus Andesit-Gestein besteht, das Kieselsäure enthält, sodass es aus der Nähe glänzend aussieht. Einige Teile der Statue, die vermutlich aus dem 10. Jahrhundert nach Christus stammen, wurden angeblich beim Einsturz des Tempelgebäudes beschädigt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, das war Interessantes aus der Heimat. Thank you.
liebe Zuhörer, einige interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren, wie folgt. Die erste Information kommt aus Surabaya, Ostjava. Das Standesamt der Stadt Surabaya der Provinz Ostjava ist bereit, die Verwendung elektronischer digitaler Personalausweise oder KTP umzusetzen, die ab 2022 schrittweise eingeführt werden. Der Bürgermeister von Surabaya, Eri Cahyadi, sagte am Donnerstag, dem 24. Februar in Surabaya, dass die Stadtregierung von Surabaya die neuesten Entwicklungen in Form eines digitalen Personalausweises unterstützen werde, der von dem Generaldirektorat für Bevölkerung und Zivilstandeswesen des indonesischen Industrieministeriums eingeführt wird. Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung von Surabaya die Verwendung vom digitalen Personalausweis oder KTP an verschiedene Parteien weitergeben, die Informationen über die Identität der Einwohner für Dienstleistungen wie Banken, Hotels, Krankenhäuser und gemäß den vom Innenministerium erlassenen Bestimmungen angefordert haben. Die nächste Information kommt aus Padang, West Sumatra. Die Agentur für die Erhaltung natürlicher Ressourcen BKSDA von West Sumatra hat ein geschütztes Tier, nämlich Pangolin oder Manis javanica, im Naturschutzgebiet Singgalang Tandikat freigelassen. Ardi Andono, der Leiter des West Sumatra BKSDA, sagte in einer am Mittwoch, dem 23. Februar in Padang, eingegangenen schriftlichen Erklärung, dass die freigelassenen Schuppentiere von Bewohnern des Dorfes Nagari 4 Koto im Bezirk Agam, einer Pufferzone für das Naturschutzgebiet Singgalang Tandikat, übergeben wurden. Die letzte Information kommt aus Malang, Ostjava. Das Zentrum zur Erhaltung des Kulturerbes der Provinz Ostjava fand die Agastya Statue in der zweiten Ausgrabungsphase am Standort Sri Gading im Dorf Sri Gading im Unterbezirk Lawang des Bezirks Malang in der Provinz Ostjava. Nach Angaben des Zentrums für die Erhaltung des kulturellen Erbes ist Agastya ein Weiser aus Indien, der hinduistische Lehren im Süden verbreitet hat, darunter auch in Indonesien. Die Statue von Agastya ist mit aufgeblähtem Bauch, Schnurrbart, Bart und zwei Händen dargestellt. Die Archäologen des Zentrums für die Erhaltung des kulturellen Erbes der Provinz Ostjava, Wicaksono Dwi Nugroho, im Bezirk Malang sagten am vergangenen Mittwoch, dass die Agastya-Statue, die am Standort Sri Gading gefunden wurde, aus Andesit-Gestein besteht, das Kieselsäure enthält, sodass es aus der Nähe glänzend aussieht. Einige Teile der Statue, die vermutlich aus dem 10. Jahrhundert nach Christus stammen, wurden angeblich beim Einsturz des Tempelgebäudes beschädigt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Zuhörer, unser Programm Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem historischen Ereignis am 6. und 20. Februar 1935. An dem Robert Watson Watt Radar oder Radio Detection and Ringing zum ersten Mal verführte. Anfang des Februars 1935 schrieb ein schottischer Physiker ein Memorandum, das auf die britische Regierung abzielte, um etwas zu erklären, wie Funkwellen zur Detektierung des Flugzeuges verwendet werden können. Infolge dieses Berichtes führten sie am 6. und 20. Februar 1935 den Radartest zum ersten Mal vor, der danach als Daventry Experiment bekannt ist. Ihr erzeugtes System entwickelte sich nachher zu einer Reihe des Radars oder bekannt als Chain Home. Im September 1938 wurde seine Erzeugung 24 Stunden benutzt. Dieses Radar soll verdienstvoll für Großbritannien während des Zweiten Weltkrieges. Zum Ereignis am 6. und 20. Februar 1993. Der Autobombenanschlag in New York. Heute in letzten 29 Jahren wurde die Stadt New York, Vereinigte Staaten, genauer in World Trade Center bombardiert. Diese Bombe lag auf einem Lieferwagen, der auf dem Parkplatz des Untergeschoss von North Tower geparkt wurde. Die Explosion von der Harnstoff-Nitrat-Hydrogen-Gasbombe mit einem Gewicht von 606 Kilogramm tötete 6 Menschen und verletzte mehr als 1.000 Menschen. Nach der Explosion wurden 50.000 Menschen aus dem Gebäude evakuiert. World Trade Center wurde am 29. März 1993 wieder eröffnet. Ramzi Ahmed Yusuf, der Drahtzieher dieses Bombenanschlags, wurde 2 Jahre später in Pakistan verhaftet und brachte ins Gefängnis lebenslang. Wir beenden heutiges Programm mit dem 26. Februar 2013. Der Unfall vom Heißluftballon in Luxor. Der Luxor-Unfall im Jahr 2013 war ein Absturz vom Heißluftballon in Luxor, Ägypten, am 26. Februar 2013, um 7 Uhr morgen auf lokaler Zeit. Dieser Unfall des Heißluftballons Typ Ultramagic N425 mit dem Registernummer SU-283 brachte 19 Menschen ums Leben. Außerdem waren 2 andere verletzt. Dies gilt als tödlichster Heißluftballonunfall in der Geschichte, im Vergleich mit dem Unfall vom Heißluftballon von Alice Springs im Jahr 1989 im Norden von Australien. Nach dieser Katastrophe wird der Reiseort vom Heißluftballon in Luxor jetzt mit der Kamera überwacht. Und es ist verboten, in einer Höhe von mehr als 2000 Meter zu fliegen. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien behandelt heute das Thema Indonesien bekräftigt, dass es Umweltpolitik nicht einseitig unterstützt. Das Handelsministerium stellte klar, dass die indonesische Regierung keine Umweltpolitik unterstützt, die einseitig von mehreren Partnerländern durchgeführt wird. Insbesondere Politiken, die den Handel möglicherweise behindern und diskriminierender Natur sind. Dies sagte der Direktor für bilaterale Verhandlungen des Generaldirektorats für internationale Handelsverhandlungen des Handelsministeriums, Johnny Marta, in einer offiziellen Erklärung am Dienstag, den 22. Februar. Johnny Marta fuhr fort, die indonesische Regierung habe Ländern in der europäischen Region Einwände zu den umzusetzenden politischen Plänen, insbesondere zu den Bestimmungen zur Sorgfaltspflicht für bestimmte Rohstoffe vorgelegt. Johnny Marta übermittelte dies unter Bezugnahme auf den Artikel mit dem Titel Due Diligence Rules Show the Path Forward des britischen Parlamentsmitglieds Andrew Percy, der am 11. Februar 2022 im Mache Magazine veröffentlicht wurde. Indonesien hat ein starkes Engagement, Teil der Lösung des Problems des Klimawandels zu werden. Indonesien glaubt, dass das Problem des Klimawandels ein globales Problem ist, also muss es gemeinsam durch Dialog und Koordination gelöst werden. Johnny Marta erwähnte, wie der indonesische Präsident Joko Widodo auf der COP26 in Glasgow die Bemühungen Indonesiens sich auf die Bewirtschaftung von Waldressourcen als Teil seiner Verpflichtung zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen im Einklang mit dem Pariser Abkommen und der UN-Nachhaltigkeitsentwicklungsziele oder SDGs zu konzentrieren. Indonesien unternimmt weiterhin verschiedene Anstrengungen zur Erfüllung des national- und festgelegten Beitrags oder NDC, der Verpflichtung in Form einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 29% oder 41% mit internationaler Unterstützung bis 2030. Laut Johnny Marta haben einseitige Maßnahmen das Potenzial, nicht mit den Bestimmungen der Welthandelsorganisation oder WTO vereinbar zu sein, weil sie diskriminierend sind und den Handel behindern. Alle Länder sollten internationale Vereinbarungen und Verpflichtungen respektieren, wie das Pariser Klimaabkommen und SDGs sowie die Bemühungen anderer Länder, diese Verpflichtungen zu erfüllen. In der Presseerklärung heißt es, nachhaltige Entwicklung braucht einen Ansatz, der auf die Bedingungen und Bedürfnisse jedes Landes zugeschnitten ist, weil es keinen einheitlichen Ansatz für die Verwirklichung nachhaltiger Entwicklung gibt. Indonesien ist offen für den Dialog mit Ländern der Welt oder um es zu überwinden, Klima ändern und die Umwelt zu schützen. Jedes Land muss Umweltpolitiken entwickeln, die inklusiver sind und restriktive und diskriminierende Politiken vermeiden. Das war unser Indonesien.
Tak pernah melupakanmu. penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, eine der empfehlenswerten Speisen, die Sie ausprobieren sollten, wenn Sie gerade in Situbondo in der Provinz Ossiafas sind, ist Tajin Palapa aus Madura. Tajin bedeutet in der Madura-Sprache Brei, Palapa-Gewürz. Dieses typische Gericht aus Madura ist ein sehr beliebtes im Bezirk Situbondo, da fast alle dortigen Bewohner aus der Insel Madura kommen. Tajin Palapa wird mit gekochtem Wasserspinat, Bohnensprossen und dünner Erdnusssoße aufgegossen. Tajin Palapa ist mit frittiertem Gemüse, sogenanntem Bakwan, sowie mit Sambalsauce köstlich. Beim Servieren wird der Brei zuerst in eine Schüssel hineingegeben. Wasserspinat und Bohnensprossen werden hinzugefügt. Dann kommt die Erdnusssoße darauf. Schließlich kann man das ganze geschnittenem Bakwan, lokale Menschen nennt es Ote-Ote, ergänzen. Liebe Zuhörer, die traditionelle Kulinarik, die schon seit langem von Generation zu Generation serviert wird, ist ein Hauptmenü zum Frühstück für die lokale Gemeinde. In Situbondo wird Tajin Palapa viel an der Straße von den Straßenverkäufern angeboten. In der Regel servieren Tajin Palapa-Verkäufer dieses Gericht um 5 Uhr morgens und dann ist es um 7 Uhr normalerweise ausverkauft. Liebe Hörerfreunde, dieses Gericht, das besonders köstlich unter Verwendung eines Backofens mit Brennholz ist, hat einen Rekord von MURI oder Rekordmuseum Indonesiens In der Kategorie der am meisten gegessenen Gerichte, Tajin Palapa Speisen, gebrochen. Eine Schüssel davon kostet wenig und ist einfach an der Straße zu finden. Deshalb ist dieses Gericht so beliebt bei vielen Menschen. Das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/jemaah. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Das Festival Baunyale, legendär und eine Tradition in Lombok, West Nusa Tenggara, wurde am 20. bis 21. Februar 2022 Amstrand, Tanjung An, Imson der Wirtschaftsgebiet, KEK, Mandalika veranstaltet. Es belebte das MotoGP-Event, das ebenfalls im gleichen Gebiet Mandalika durchgeführt wurde. Dieses Jahr wurde das Festival Baunyale präsentiert in dem lokale Traditionen des Sasak Volkstammes zeigte. Liebe Hörerinnen und Hörer, Baunyale ist eine alte Tradition der Sasak Gesellschaft, dem größten Volksstamm in Lombok. In der Sasak-Sprache bedeutet Bau fangen und Nyale Meereswurm. So ist Baunyale eine Aktivität, bei der die Gemeinde einen Meereswurm fängt. Dieser Brauch wird immer am 20. im 10. Monat des traditionellen Kalenders des Sasaks, genau 5 Tage nach Vollmond, also im Februar und März jedes Jahres abgehalten. Die dortige Gesellschaft glaubt, dass Nyale eine Mandalika-Prinzessin verkörpert, eine Tochter des Königs Tonjangbaru und der Dewi Seranting aus dem Königreich Tonjangbaru, wie in der klassischen Geschichte der Sasak erzählt wird. Diese Mandalika-Prinzessin wird als ein schönes Mädchen des von vielen Prinzen aus mehreren Königreichen in Lombok, wie zum Beispiel Johor, Lipur, Pane, Kuripan, Daha und Beru, umworben wird, beschrieben. Bei der diesjährigen Veranstaltung wurde das Festival Baunyale Hybrid online und vor Ort durchgeführt. Darüber hinaus wurden Veranstaltungen Tätigkeiten wie die Wahl der Miss Mandalika und Bepausan online abgehalten. Das Event Peresean, Belancaran und Mandalika Mode Karneval fand vor Ort unter Einhaltung des engen Gesundheitsprotokolls statt, soweit dies unders.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kronchonglied. Der Titel des heutigen Kronzonglieds ist Irama Malam oder auf Deutsch Nach Rhythmus. Dieses Lied wurde von Mami Marsudi gesungen. Das Lied Irama Malam oder der Nachrhythmus beschreibt den Rhythmus und das Summen, das entsteht, wenn die Nacht hereinbricht. Die Stille der Nacht ist eine gute Zeit für die Seele, über das Leben nachzudenken. Die Traurigkeit und Freude kommen und gehen immer im Leben. Liebe Musikfreunde, hier ist Mami Marsudi mit dem Kronzonglied Irama Malam oder auf Deutsch Der Nachrhythmus. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Dalam tembang jiwa. Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail, voi@voinews.id.